Wir wollen uns Zeit nehmen, gemeinsam in Gottes Wort zu lesen. Und wir lesen heute das gesamte Kapitel 13 aus dem Johannesevangelium. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Nach dem Abendessen, als der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, bereits ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, und Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, stand er vom Abendmahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm ein Tuch aus Leinen und band es sich um. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Tuch aus Leinen, das er umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber später erkennen. Da sagte Petrus zu ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus sagte zu ihm: Wer gewaschen ist, der braucht lediglich die Füße zu waschen, sonst ist er ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter genau, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, setzte sich wieder hin und sagte zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, auch der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, aber es muss die Schrift erfüllt werden: Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Jetzt sage ich es euch, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich fragend an und ratschlagten, wen er meinte. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Der lag zu Tisch an der Brust Jesu. Dem gab Simon Petrus ein Zeichen, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Jener lehnte sich an die Brust Jesu und sagte zu ihm: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Es ist der, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte den Bissen ein und gab ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sagte Jesus zu ihm: Was du tun willst, tue bald. Es verstand aber niemand am Tisch, wozu er ihm dies sagte. Einige meinten, weil Judas die Kasse verwaltete, sagte Jesus zu ihm: Kaufe, was wir für das Fest brauchen, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er sofort hinaus, und es war Nacht. Als er hinausgegangen war, sagte Jesus: Nun ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, dann wird ihn Gott auch verherrlichen in sich selbst und wird ihn sofort verherrlichen. Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden sagte, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort in diesem so bedeutsamen Abschnitt der Bibel. Bitte lass es nun lebendig werden und gib, dass es uns den Weg weist hin zu Jesus und zu seiner Liebe. In seinem Namen beten wir. Amen. Ja, wie Johann schon gesagt hat, befinden wir uns seit Mittwoch in der Passions- oder Fastenzeit. Und für diese besondere Zeit vor Ostern gibt es unter Christen verschiedene Traditionen. Manche entscheiden sich bewusst, dass sie in dieser Zeit auf etwas verzichten. Und andere entscheiden sich dagegen bewusst, dass sie in dieser Zeit nicht auf etwas verzichten. Die einen wollen damit ausdrücken, dass sie bereit sind, etwas aufzugeben in ihrer Nachfolge von Jesus, und die anderen wollen betonen, dass Gott uns an Ostern mit einer besonderen Gnade beschenkt. Nachfolge oder Gnade, ich weiß nicht, was der Einzelne hier heute in dieser Fastenzeit betonen will, beziehungsweise ob wir das überhaupt vorhaben. Aber unser Predigttext heute spricht dieses Thema, denke ich, sehr konkret an. Denn Johannes 13 handelt vom großen Geschenk Gottes, aber gleichzeitig auch von Nachfolge, die etwas kostet. Aber man könnte es auch provokant ausdrücken. In dieser Zeit werden wir nicht auf etwas verzichten, sondern wir werden uns dem größten Genuss hingeben, der der Menschheit gegönnt ist. Dem größten Genuss. Und das ist die Liebe von Jesus. Nichts kann uns mehr erfüllen, nichts mehr Freude bereiten, als die Erkenntnis, von ihm geliebt zu sein. Nichts wird uns zufriedener machen als das Bewusstsein, dass der, der über diese Welt regiert, uns mit vollkommener Liebe unwiderstehlich liebt. Und in dieser unbegreiflichen Liebe wollen wir schwelgen und dabei gleichzeitig auch den Blick auf die Möglichkeit richten, dass wir das Unnachahmliche nachahmen, nämlich die Liebe Jesu auch in uns groß werden lassen. Wenn wir uns fragen, wo wir diese Liebe sehen, was würden die meisten von uns antworten? Am Kreuz. Und dafür kriegt man auch die volle Punktzahl. Aber das Erstaunliche am Johannesevangelium ist eben, dass der Apostel Johannes mehr Zeit mit dem Abend vor dem Hauptereignis verbringt, als mit dem Hauptereignis selbst, nämlich dem Kreuz und der Auferstehung. Ein Kapitel nimmt er sich für das Kreuz, eins für die Auferstehung, aber vier Kapitel für den Abend davor. Und diese vier wollen wir uns in den nächsten 6 Wochen anschauen. Was also ist so wichtig an diesem Abend? Naja, er ist so wichtig, weil Jesus an diesem Abend seine Jünger vorbereitet auf das, was kommt. Das, was Jesus an diesem Abend sagt, das werden die Jünger erst nach dem Kreuz wirklich verstehen. Das ist ja die Bedeutung von Vers 13, Kapitel 13, Vers 7, wo er sagt: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, aber nach dem Kreuz wirst du es verstehen. Das gilt in besonderer Weise eben auch für die Fußwaschung gerade eben. Es ist ein Gleichnis, ein Sinnbild für das Kreuz. Es hilft uns, in diesem grausamen, brutalen Akt des Kreuzes die zärtliche Liebe Gottes zu entdecken. Das ist der Sinn der Fußwaschung. So viel als Einleitung, und wir wollen uns nun den Rest der Predigt mit 3 Punkten beschäftigen, und der erste lautet: Begreife die unbegreifliche Liebe Jesu. Letzte Woche in der Vorbereitung ist mir wieder mal bewusst geworden, wie wenig ich von dieser Liebe bis jetzt begriffen habe. Vielleicht geht es hier auch so. Wie kann man was Unbegreifliches begreifen? Die Liebe Jesu wird uns im wahrsten Sinne des Wortes eine Ewigkeit lang beschäftigen. Aber zum Glück brauchen wir nicht bis dahin zu warten, sondern hier in Gottes Wort wird sie uns ja schon offenbart. Und schauen wir uns dazu zuerst die Kraftquelle der Liebe Jesu an, und zwar in den Versen 1 bis 3. Woher nimmt Jesus die Fähigkeit, so zu lieben, wie es hier zeigt? In den Versen 1 bis 3 sehen wir diese Quelle, und es ist seine absolute Sicherheit bei Gott. Er weiß, wer er ist, und er weiß, was sein Platz ist in Gottes Plan. Schaut euch das an. Vers 1 bis 3, dort heißt es gleich zweimal, Jesus wusste. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ins Ende. Nach dem Abendessen, als der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, bereits ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, und Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er vom Abendmahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm ein Tuch aus Leinen und bindete sich um und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Jesus wusste, er hat völlige Gewissheit über seine Identität, und diese Gewissheit befreit ihn zu selbstloser Liebe. Zum Thema Identität gibt es sicherlich viel zu sagen. Wir denken oft, und das sagt uns auch die Gesellschaft heute, dass wir unser Ich zusammenschustern müssen. Ja, aus vielen verschiedenen Dingen ergibt sich unsere Identität. Ja, die Kinder, die Karriere, die Karibik, das denken wir, macht unsere Identität aus. Egal was es ist, wir denken, wir müssen um diese Dinge kämpfen. Wir müssen sie uns sichern, damit wir unsere Identität behaupten können. Online oder offline. Und wir wünschen uns vielleicht dabei auch vor allem eins, nämlich dass andere anerkennend den Hut davor ziehen. Ist viel Heuchelei und Widerspruch drin verbunden oft. Aber bei Jesus ist das anders. Die Identität von Jesus kommt von seinem Vater. Seht ihr das? Ja, jedes Mal, wenn es hier heißt, Jesus wusste, dann ist auch gleich der Bezug zu Gott, seinem Vater, da. Von ihm ist er gekommen, zu ihm geht er nach seiner erfüllten Mission. Gott hat ihm alles in die Hand gegeben. Und noch deutlicher spricht Jesus über seine Identität in Vers 19. Davor hat Jesus gerade davon gesprochen, dass er verraten werden wird. Und dann sagt er hier, jetzt sage ich es euch, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich, und dann heißt es hier, dass ich es bin. Und das ist möglich, aber man fragt sich dann, was bin? Mehr Sinn macht da die wörtlichere Übersetzung, dass ich bin. 7-mal gebraucht Jesus, glaube ich, diese Worte im Johannesevangelium, ich bin. Und die Juden hassen ihn dafür. Die Juden wollen ihn umbringen. Und warum? Weil sie genau verstehen, was er damit ausdrückt. Ich bin ist der Name Gottes im Alten Testament. Und jedes Mal, wenn wir im Alten Testament das Herr in Großbuchstaben sehen, dann steht dort der Name Gottes, dann steht dort ich bin. Und für Juden ist das Gotteslästerung, was Jesus tut. Und vielleicht ist es auch für uns nicht ganz einfach zu verstehen, wer Jesus ist. Gott und Mensch, vereint in einer Person. Genau das ist, was Jesus will, dass seine Jünger wissen, glauben und wissen, dass er der große Ich Bin ist. Warum ist ihm das so wichtig? Einerseits, das sehen wir hier, er sagt direkt, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Ja, also einerseits will er, dass dieser Judas-Moment oder auch für uns die Judas-Momente im Leben nicht vom Glauben an Jesus wegbringen, sondern auf ihn hinweisen. Aber andererseits auch, damit seine Jünger die gleiche Sicherheit in Jesus finden, wie Jesus sie im Vater hat. Stellt euch das vor, das Kreuz am nächsten Tag, was wird das mit dem Glauben der Jünger tun? Naja, wird sie ganz schön angreifen, wird sie zum Zweifeln bringen. Sie selbst ziehen ja auch ihre Identität aus ihrer Beziehung zu Jesus. Sie sind die Schüler, er ist der Meister. Also ihre Identität als geliebte Jünger Jesu wird auf einmal von starken Zweifeln bedroht werden. Wenn sie aber begreifen, dass Jesus Gott ist, der ich bin, und dass er sie über die Fußwaschung bis hin ans Kreuz liebt, über alles liebt, dann dürfen sie wissen, dass sie von Gott vollkommen geliebt sind. Und diese Gewissheit hat Kraft, sie von ihrer Selbstbezogenheit zu befreien, damit auch sie lieben wie Jesus. Denn im Kontext ist das genau das, was er vorher möchte. Er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wie könnt ihr das tun? Indem ihr die gleiche Sicherheit und Gewissheit habt wie ich. Jesus weiß also vollkommen sicher, wer er ist. Das ist die Kraftquelle seiner Liebe. Er muss nicht kämpfen für seine Identität, sondern Gott garantiert sie und deshalb kann er sich selbstlos in Liebe hingeben. Schauen wir uns nun den nächsten Punkt an, die erstaunliche Demut von Jesu Liebe. Stellt euch das vor, der allmächtige, menschgewordene Ich Bin aus dem Alten Testament nimmt sich ein Handtuch und wäscht seinen Jüngern die Füße. Gott wäscht seinen Freunden die Füße. Das ist eine Demut, die man nur schwer begreifen kann. Findet ihr nicht? Es ist ja in unserer Zeit sowieso ziemlich ungewöhnlich, dass man irgendjemandem die Füße wäscht. Ich selbst kann mich allerdings noch gut daran erinnern, vielleicht weil es so ungewöhnlich ist, wie ich 2010 zum ersten Mal eine Fußwaschung miterlebt habe. Und zwar war es während einer Missionswoche hier in Leipzig. Ich war aus Sydney hierher gekommen und eingeteilt, dass ich den Hauskreis von Peter West, einem unserer Ältesten, besuche. Aber ich wusste nicht, dass an dem Abend eben gerade Johannes 13 dran war und dass das sehr praktisch zur Anwendung kommen würde. Und da saß ich dann in dieser Gruppe von, wildfremden Leuten und wir sollten einander die Füße waschen. Und ich bin ganz ehrlich, es war mir ziemlich unangenehm. Vielleicht kennt ihr das aus anderen Situationen. Wenn jemand uns gegenüber Demut erweist, dann ist man peinlich berührt. Das gehört nicht zu unserer Gesellschaft dazu. Aber genauso fremd war es eben auch damals. Man kann es zwar nicht eins zu eins übertragen, aber der Status einer Person war damals ja viel, viel wichtiger. Füße waschen war die niedrigste Arbeit für den niedrigsten Diener im Haus. Und dass ein Hausherr seinen Gästen selber die Füße waschen will, das wäre schon extrem ungewöhnlich gewesen. Aber der Sohn Gottes, dass der Sohn Gottes diese Aufgabe übernehmen würde, das sprengt alle Konventionen. Und alle Gedanken über Gott. Wenn wir das reflektieren, ist es völlig undenkbar, oder? Und wie schon angedeutet, diese Demut von Jesus sagt uns natürlich auch was über Gott. Hier werden wir konfrontiert mit der für uns irgendwo unfassbaren Demut Gottes. Für uns scheint das überhaupt nicht möglich zu sein, diese Demut zu zeigen, die Gott zeigt. Und in dieser Demut sehen wir auch die unbegreifliche Qualität seiner Liebe. Sie offenbart eine Liebe nicht von dieser Welt. Eine göttliche Liebe, die wir nachahmen sollen. Aber dazu später mehr. Das Beste an dieser Liebe ist, es ist eine Liebe für uns. Die Fußwaschung weist ja über sich selbst hinaus auf das Kreuz. Und weil das Kreuz nicht nur für die Jünger damals, sondern für alle Jünger und auch für uns geschah, deshalb ist auch die Fußwaschung, die auf das Kreuz hinweist, für uns gedacht, damit wir das Kreuz besser verstehen. Und deshalb könnten wir jetzt sogar einen Moment innehalten und uns vorstellen, wie Jesus kommt und sich vor uns niederkniet und unsere Füße in ein Becken taucht und sie abwäscht und sie trocknet. Stellt euch das vor. Er würde das wirklich tun, ich habe da keinen Zweifel. Die Vorstellung mag uns unangenehm sein und vielleicht sogar im ersten Moment gotteslästerlich wirken, weil es eben so überhaupt nicht mit dem Konzept, mit unserem Konzept von Gott übereinstimmt. Aber wenn wir damals dabei gewesen wären, dann hätte Jesus darauf bestanden, uns die Füße zu waschen. Das werden wir gleich sehen, damit wir seine Liebe am Kreuz besser verstehen. Was erwartet eine solche Liebe von denen, die sie empfangen? Das sehen wir in den nächsten beiden Punkten. Der erste heißt, wir müssen die unannehmbare Liebe Jesu annehmen. Wir müssen die unannehmbare Liebe Jesu annehmen. Müssen ist ein starkes Wort. Bei müssen kann man sich manchmal fast genauso winden, wie wenn man die Füße gewaschen bekommen soll. Beides offenbart auf verschiedene Weise unseren Stolz und unseren Hang zur Selbstbestimmung. Aber wir müssen die unannehmbare Liebe Jesu annehmen. Jesus wäscht hier also seinen Jüngern die Füße, einen nach dem anderen, und die sind zuerst einmal sprachlos. Erst als Petrus an der Reihe ist, kommt Protest auf. Petrus ist ja selten sprachlos. Und hier hilft uns seine Reaktion verstehen, was Jesus von seinen Jüngern fordert. Denn Petrus findet diese Liebe völlig unannehmbar, so wie wir es gerade auch schon gespürt haben. Alles daran scheint falsch. Es stellt sein Bild von Jesus völlig auf den Kopf. Und vielleicht ist es das, dieses extrem andere, dieses unannehmbare Bild von Jesus, was Judas letztlich zum Verrat gebracht hat. Jesus erfüllt nicht seine Erwartungen. Und Jesus ist einfach anders, als man ihn sich vorstellt. Zu demütig, zu friedfertig. Er macht immer alles anders, als man es selber tun würde. Jesus ist nicht von dieser Welt. Aber anders als Judas artikuliert Petrus sein Unverständnis. Und wir finden das in Vers 6, in diesem Dialog, der sich da abspielt. Als Jesus zu Simon Petrus kam, sagte der zu ihm, völlig ungläubig, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Er spürt, das geht nicht. Aber Vers 7, Jesus antwortete ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später erkennen. Wie wir schon gesehen haben, erst das Kreuz und die Auferstehung ermöglicht dieses Verständnis. Und da sagte Petrus zu ihm, niemals sollst du mir die Füße waschen. Und dann kommt der Hammer. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Die Botschaft an Petrus ist eindeutig, du musst meine Liebe annehmen. Warum ist das so wichtig, dieses Waschen? Was ist so wichtig daran? Ja, es symbolisiert Reinheit, Reinheit vor Gott. Und nur was rein ist, kann vor Gott kommen. Und diese Reinheit schenkt Jesus uns durch sein Blut am Kreuz. So wie das Wasser die Füße reinigt, so wäscht das Blut von Jesus am Kreuz uns rein von unserer Sünde. Und nur indem wir diese unannehmbare Liebe Jesu annehmen, für uns persönlich annehmen, werden wir annehmbar vor Gott. Hast du diese Liebe angenommen? Wenn nicht, hast du noch keinen Teil an Jesus. Aber diese Möglichkeit steht dir offen. Nimm sie an. Am Anfang ist diese Liebe vielleicht noch unangenehm. Wir winden uns vielleicht ein bisschen. Aber mit der Zeit merken wir, dass wir sie brauchen wie die Luft zum Atmen. Eigentlich sogar mehr. Und deshalb ist es auch so hilfreich, wenn wir uns in diese Situation hineinversetzen und nachempfunden, wie Jesus auch uns viel mehr tut, als nur die Füße zu waschen. Im Kreuz liebt er uns noch viel mehr. Und im Kreuz nähern wir uns vielleicht nicht so leicht, weil diese Brutalität schockierend wird. Aber die Fußwaschung hilft uns da. Und Jesus will, dass wir seine Liebe vollkommen verstehen und dass wir in dieser Liebe schwelgen. Sie soll uns verändern, damit wir uns darin sicher fühlen und beginnen, dieselbe unnachahmliche Liebe nachzuahmen. Und das ist auch mein dritter und letzter Punkt. Wir sollen die unnachahmliche Liebe Jesu nachahmen. Lesen wir dazu zuerst die Verse 12 bis 15. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, setzte sich wieder hin und sagte zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Auch wir als Jünger sollen diese unnachahmliche Liebe nachahmen. Jesus sagt allerdings nicht, wie wir das tun sollen. Das macht die Sache nicht unbedingt leichter. Vielleicht würden wir uns an der Stelle mehr Konkretes und Praktisches wünschen. Aber Jesus spricht natürlich nicht nur von Punktuellem, er spricht von einem Lebensstil. Und dieser Lebensstil beinhaltet einfach alles. Egal wo, zu Hause, in der Gemeinde, auf Arbeit oder in der Schule. Jesus spricht davon, dass wir die Welt mit seinen Augen sehen und Stück für Stück leben, lernen unser Leben mit einem Handtuch in der Hand, wenn man so will, mit einem Handtuch in der Hand zu leben. Und das erfordert nicht nur eine Bereitschaft, das zu tun, sondern auch Kreativität. Er sagt uns nicht, wie wir es tun sollen. Auch Jesus hat niemand konkret gesagt, dass er jetzt ein Handtuch in die Hand nehmen soll, sondern er war kreativ in der Art und Weise, wie er seine Liebe ausgedrückt hat. Also lassen wir auch wir unserer Kreativität freien Lauf. Überraschen wir andere mit einer völlig ausschweifenden Liebe, aber nicht im weltlichen Sinn, sondern im göttlichen Sinn. Nur wenn wir aufhören, uns um uns selbst zu drehen, werden wir bereit, über andere nachzudenken, wie wir sie lieben können. Jesus weiß, dass das für sündhafte Menschen nicht einfach werden wird. Und wir alle sind ja sündhaft. Wir alle drehen uns gerne um uns selbst. Und deshalb hilft uns Jesus mit zwei Punkten. Der erste ist in Vers 16 und 17. Dort sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, und wenn Jesus das sagt, dann lohnt es sich immer hinzuhören. Ja? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, auch der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, das ist der erste Punkt. Was Jesus sagt, enthält eine Verheißung. Nämlich die Verheißung der Glückseligkeit. Jesus verheißt Gottes Segen für die, die seine Liebe nachahmen. Aber es klingt auch eine Warnung an. Manchmal halten sich Knechte und Diener tatsächlich für wichtiger als ihre Herren. Und dann denkt man schnell, dass bestimmte Dienste unter unserer Würde sind. Ja, sowas ist für andere, aber nicht für mich. Und wenn man so denkt, dann wird man anderen nicht dieselbe demütige Liebe erweisen wollen wie Jesus. Und davor warnt Jesus. Denn er möchte nicht, dass wir uns unseren Segen verspielen, indem wir nicht so lieben wie er. Er verheißt Segen für die, die es tun. Ja, vielleicht glauben wir in unseren Herzen versteckt die Lüge, dass wir besser sind als er. Wir würden es nie sagen. Aber was uns davon abhält, ist, dass wir uns zu gut fühlen. Und damit rauben wir uns vielleicht den Segen Jesu, den Segen Gottes. Es lohnt sich, wenn wir uns mit derselben selbstlosen Liebe hingeben. Das bedeutet nicht 24 Stunden und 7 Tage in der Woche absolut alles zu tun, was möglich ist. Auch Jesus hat immer wieder Ruhepausen eingelegt. Heute Morgen ging die Predigt um den Sabbat und wie Jesus über den Sabbat gedacht hat. Aber was es bedeutet, ist, dass wir niemals denken sollten, dass wir zu gut für einen Dienst sind, dass wir nicht davor zurückscheuen, uns auf diese besondere Art und Weise zu demütigen, wie Jesus sich gedemütigt hat. Der höchste König und Herr über die Welt hat den niedrigsten denkbaren Dienst an seinen Jüngern verübt. Und das war nur die Fußwaschung, das war nur nicht das Kreuz. Und wir sind nicht größer als unser Herr. Die erste Verheißung ist also Glückseligkeit oder Segen, und die zweite Verheißung finden wir ganz am Ende. Und das ist eine Verheißung für die ganze Welt in Vers 35. Da verspricht Jesus: Daran, also an dieser Liebe, wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus geht davon aus, dass christliche Liebe erkennbar anders ist als die Liebe dieser Welt. Das heißt nicht, dass sie weniger ist. Und das bedeutet auch nicht, dass man nicht auch in der Welt Liebe erkennen kann. Gott ist gut. Und sonst gäbe es auch keinen Unterschied zwischen dieser Welt und der Hölle. Aber wenn wir uns anschauen, wie der Sohn Gottes die Füße seiner Jünger wäscht, dann sehen wir eine andere Liebe. Eine Liebe, die viel weiter geht, die viel tiefer geht. Es ist eine Liebe nicht von dieser Welt. Sie ist kompromissloser, sie ist radikaler, sie ist geprägt von Demut und Selbstlosigkeit. Sie erstreckt sich sogar auf einen Judas. Auch ihm hat er ja die Füße gewaschen, bevor er rausgeht und ihn verrät. Und sie erstreckt sich auf Petrus. Denn auch der der dreht sich völlig um sich selbst und in Selbstüberschätzung ruft er dann in Vers 37: Ich will mein Leben für dich lassen. Und Jesus sagt: Dein Leben willst du für mich lassen? Dreimal wirst du mich verleugnet haben. Diese Liebe, die nicht von dieser Welt ist, das ist eine realistische Liebe, das sieht man an Petrus. Und es ist eine bedingungslose Liebe, das sieht man an Judas. Und es ist eine unfassbar demütige Liebe, das sieht man schon an der Fußwaschung selbst. Und wir sollen sie nachahmen. Möglich wird das, wenn wir von derselben Kraftquelle tanken wie Jesus. Wenn wir uns in seiner Liebe so sicher wissen, dass wir uns aufgeben können. Dass wir uns nicht behaupten und sichern und verteidigen müssen. Manchmal unterschätzen wir, welche Kraft darin liegt, wenn wir uns selbst über alles vollkommen geliebt wissen. Aber das ist die Kraftquelle dieser Liebe. Denn dann werden wir nicht auf erzwungene Weise lieben, mit zusammengebissenen Zähnen, weil Jesus gesagt hat, wir müssen. Das will Jesus doch gar nicht. Sondern wir werden voller Freude lieben, weil wir geliebt sind. Weil wir mit Jesus alles gewonnen haben und nichts verlieren können. Bei ihm sind wir völlig sicher. Und das ist die Gewissheit, aus der Jesus auch uns Kraft schenken will, indem wir uns geliebt wissen. Jesus verspricht also, dass diese Liebe ein missionarisches Signal an die Welt sendet. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und Jesus verrät uns hier, wie Menschen zu Jesus hinfinden, nämlich indem sie seine Liebe in der Gemeinde erleben. So wird Gott für sie erlebbar. Und wenn du als Nichtchrist heute hier bist, dann denk nicht, dass das menschliche Liebe ist. Es ist Liebe nicht von dieser Welt. Es ist Gottes Liebe. Und für uns Christen ist das schon ein wunderbarer Ansporn, die Liebe Jesu nachzuahmen. Denn wir wissen, andere werden dadurch beschenkt werden, durch Errettung. Indem sie die Liebe erkennen. Zum Abschluss, hier in Johannes 13 machen wir Bekanntschaft mit der unbegreiflichen Liebe Jesu. Diese Erkenntnis ist verbunden mit der Aufforderung, dass wir diese Liebe annehmen müssen, so unannehmbar sie uns vielleicht erscheint. Nimm sie an. Und wenn wir diese Liebe annehmen, sollen wir sie auch nachahmen. Im Geliebtsein finden wir die Kraft, andere auf ausschweifende Weise zu lieben. Was bedeutet das für die Fastenzeit? Sollen wir auf etwas verzichten oder nicht? Nun, ich denke nicht, dass uns die Liebe Jesu dazu zwingt, in der Fastenzeit Kaffee aufzugeben oder was auch immer dir wichtig ist. Provokant könnte man sagen, das wäre viel zu billig. Lieben wie Jesus bedeutet, uns selbst aufzugeben, uns selbst in Liebe hinzugeben. Vielleicht hilft dir der Verzicht auf etwas dabei, das Bewusstsein für Selbsthingabe zu schärfen. Dann tu's. Aber gleichzeitig sollten wir dabei aufpassen, dass man damit nicht den Blick auf sich richtet. Ja, das ist das Petrus-Problem, diese Überschätzung. Guck mal auf mich. Wir sollen auf Jesus blicken. Ja, Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Und diese unbegreifliche Liebe ist es, die uns mehr inspiriert als alles andere, dass wir uns auch selbst hingeben. Aber vor allem Verzicht sollten wir uns auch den größten Genuss gönnen, den diese Welt zu bieten hat, und das ist in der unfassbaren Liebe Jesu zu schwelgen. Und ich hoffe, dass ihr das in der Fastenzeit macht, gerade auch in unserer Predigtreihe zum Johannesevangelium. Lasst uns beten, dass Gott uns dazu die Kraft gibt und auch die Kreativität. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für diese wunderbare Liebe. Und wir bekennen, dass es schwer ist, diese Liebe zu erfassen. Zuerst brauchen wir dazu deine Kraft, um uns überhaupt auf diese Liebe einlassen zu können. Gib uns auch die Gnade, dass wir uns von Jesus geliebt wissen durch den Glauben an ihn. Lass uns erkennen, dass er der große Ich Bin ist, der mit solcher Demut geliebt hat. Gib uns die Kraft, dass wir daraus Sicherheit, gib uns die Sicherheit, die uns die Kraft schenkt, so zu lieben wie er. Und schenk uns Kreativität, dass wir diese Liebe auf ausschweifende Weise aneinander und auch an dieser Welt erweisen. In Jesu Namen. Amen.